Sie startet als eine von den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf, die man bisher kaum kennt. Marita Verbali von der FDP. Was verbindet sie mit der Madonna? Was mit dem Palais Extra? Warum hat sie schon sehr früh auf die wieder aufkeimende Drogenproblematik aufmerksam gemacht? Die Antwort und mehr jetzt im FDP-Stadtpodcast.
Alle zwei Wochen der Stadtpodcast von der FDP. Zürich, komm mit.
Marita Verbali, seit 2 Jahren im Gemeinderat für den Kreis 3, jetzt Stadtratskandidatin. Du dich mal in 3 Worten umschreiben.
In 3 Worten, okay. Neugierig, zugänglich, offen und wenn ich an etwas dran bin, bin ich freundlich und sehr hartnäckig.
Sehr hartnäckig. Was würdest du einbringen in Stadtrat, wenn du gewählt würdest, auch vielleicht so in 3 Worten oder 3 Sätzen?
Eine Stimme fürs Quartier, eine Stimme fürs Gewerbe, vor allem auch für die Gastronomie, die mir sehr nahe ist. Eine Stimme für Leute, die Eigeninitiativen zeigen. Und auch eine Stimme für Leute, die mit dem Leben hadern und Unterstützung brauchen.
Gut, das klingt jetzt fast schon wie eine, also mindestens am Schluss wie eine Sozialdemokratin.
Nein, wir Liberalen haben eine klare Haltung, dass wir Leute, die in Not sind, unterstützen. Im Sinn von Hilfe zur Selbsthilfe, also dass sie wieder selber auf die Beine kommen. Wir trauen aber den Leuten auch sehr viel zu. Also vieles kann man auch selber lösen. Aber wenn jemand wirklich Unterstützung braucht, dann sind wir sicher dafür da.
Und das ist hier wichtig. Jetzt habe ich es ganz am Anfang gesagt, dich verbindet etwas mit der Madonna. Was ich meine, sehen wir auf diesem Bild. Du bist eigentlich ein Kind von den 80er Jahren.
Total. Ich bin dort, glaube 13, 14. Ich bin so in der Umbruchzeit der 80er Jahre aufgewachsen, wo auch Popkultur gross geworden ist. Und Madonna war eine totale Ikone.
Ein Vorbild.
Ja, sie ist für uns, vor allem junge Frauen, gestanden für Selbstbestimmung, für Gestalten, aber auch für Provokation, einen eigenen Weg gehen. Und das habe ich sehr beeindruckend gefunden und hat mich sehr angesprochen. Ich war total Madonna-Girl. Und das zieht sich aber auch sonst so ein bisschen durch mein Leben, eben selbstbestimmt leben und auch nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern vielleicht auch mal gegen den Strom.
Der ganze Lebenslauf von der Marita Verbali gibt es auf der Webpage, die jetzt unten eingeblendet ist, marita-verbali.ch. Dort habe ich ein weiteres Bild herausgefischt, nämlich das, was wir jetzt sehen. Marita als Mexikanerin, was verbindet dich mit Mexiko noch ausser dem Faible für einen grossen Hut?
Also ich glaube, die meisten, die in den 70er Jahren aufgewachsen sind, haben so ein Foto im Fotoalbum. Dort ist mein Onkel auf Mexiko gereist und hat den Sombrero und den Poncho mitgebracht. Und wir Kinder haben uns verkleidet. Und für mich steht Mexiko, ich bin dann auch mal dort hingereist, irgend später. Es ist wahnsinnig farbig, lebensfreudig, inspirierend, aber auch, was ich schon auch gesehen habe, ein grosses soziales Elend, ein Machismo, wo sehr schwierig ist, Gewalt gegen Frauen. Und das sind auch Themen, die mich immer interessiert haben und auch mich in der Politik interessieren.
Okay. Jetzt deine Eltern sind aus Argentinien und Italien. Gibt es etwas, das dich als Segunda-Kind besonders geprägt hat?
Ja, vielleicht. Bei uns ist es immer ums Essen gegangen.
Oh, gut. Das ist schon mal positiv, oder?
Also, wir haben beim Essen darüber geredet, was wir alles noch kochen und essen könnten. Und meine Eltern sind wirklich ganz, ganz gute und kreative Köche gewesen, beide. Ich bin sozusagen im kulinarischen Paradies aufgewachsen. Und die Leidenschaft fürs Kochen habe ich geerbt. Ich habe ja dann eben über 10 Jahre in Restaurantküchen gearbeitet. Das hat mich sehr geprägt. Und was mich auch geprägt hat, ist, dadurch, dass ich in verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin, dass man auch Perspektiven wechselt. Ich habe natürlich auch viel müssen übersetzen für meine Eltern, Brücken schlagen zwischen den Kulturen, der Sprache. Das hat mich auch sehr geprägt. Und auch, was meine Eltern gemacht haben aus ihrem Leben. Also mit viel Leistungswillen und Eigeninitiativen viel können erreichen. Wo man jetzt in Italien oder Argentinien die Möglichkeiten nicht gehabt hätten. Und das hat mich schon auch sehr geprägt.
Du hast es jetzt angesprochen, du hast als 10 Jahre in Restaurantküchen gekocht, im Palextra, das wäre jetzt die Verbindung wieder zum Anfang, in der Sansibar, im damals ganz neuen Restaurant Josef, eigentlich in dieser aufblühenden Gastroszene Anfang 90er Jahre. Was verbindest du da für Erinnerungen damit, mit dieser Zeit?
Also eine von meinen schlimmsten Erinnerungen.
Ah, jetzt habe ich gemeint, nur gute.
Nein, mein schlimmster Fauxpas in der Küche war ein völlig verklumpter Risotto. Und das war nämlich das erste Mal, als ich allein den Mittagsservice gemacht habe. Ich bin ja Autodidaktin, ich bin nicht gelernte Köchin. Und ich habe gedacht, ich mache ein Risotto. Und dann ist der über den Mittagsservice hin immer mehr verklumpt und ich habe immer mehr gerührt und er ist immer schlimmer geworden. Und die Gäste haben natürlich reklamiert, zu Recht. Und ich habe erst nachher gelernt, ja, man muss ihn zu 3/4 kochen, aufstreichen und nachher portionenweise fertig machen. Das ist für mich eine der prägendsten Erinnerungen an die Zeit. Und auch an die Hitze, gerade im Josef, war eine kleine Küche damals. Im Sommer ist es locker mal 45 Grad und mehr geworden. Sehr stressig, manchmal auch sehr ruppig, aber auch unglaublich kreativ. Wir haben im Josef haben wir so viel Zeug ausprobiert und haben auch wirklich eine neue Küche entwickelt für Zürich. Mhm. In der Sansibar übrigens auch. Die Sansibar war eigentlich das erste Restaurant in Zürich, wo aus ganz vielen Ländern Rezepte gekocht hat, Gericht gekocht hat. Also wir haben japanisch gekocht, thailändisch, indonesisch, afrikanisch, das kann ich alles noch.
Wow, okay.
Ja. Und das ist, heute ist das wie, heute geht man thailändisch essen, ja. Und das ist wie gang und gäbe, aber das ist dort zumal eher neu gewesen. Und das Palextra natürlich der Club, oder? Wo ich zuerst kennt habe. Nachher haben sie das am Limenplatz übernommen. Mit Restaurant, genau. Damals noch Hotel, hat es auch noch, ja, dazu gehört. Und der Club. Und der Club ist wahnsinnig spannend gewesen, dort dann auch zu arbeiten. Wir haben dort zum Teil auch Anlässe gehabt für 1000 Leute. Und das ist dann schon, da rennt man dann ziemlich. Oder auch für gewisse Acts haben wir natürlich für die Musikstars müssen kochen. Und da hat es ganz bescheidene gehabt.
Also, welche für Stars gekocht, welcher Star hat dich denn am meisten vielleicht bewegt? Weil Madonna war nie im Palextra.
Also, am meisten berührt hat mich der Ibrahim Ferrer. Das war ein älterer Herr gewesen, von Buena Vista Social Club. Okay. Das ist eine weltweit bekannte Band. Und er war so nett und bescheiden gewesen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann hat es andere gehabt. Ich nenne jetzt keinen Namen, die sehr anstrengend gewesen sind.
If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Das gilt ja auch ein bisschen für Politik. Jetzt nur mal zurück zu dieser Kocherei, den heissen Kuchen. Ist das auch ein Eichen gewesen für den weiteren Lebensweg? Weil man denkt sich das schon, ich kenne es nicht, aber man denkt sich schon, Kochen in einer Restaurantküche ist brutal anstrengend.
Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist sehr stressig. Es ist damals mindestens noch sehr ruppig zu und her gegangen, halt auch weil es so eine Stresssituation ist. Und dann hängen da so 100 Bands, die man muss irgendwie abschaffen. Aber was wunderbar ist an dem Ganzen, ist, man muss sich extrem fokussieren. Also man macht keinen falschen Griff. Es muss alles laufen. Man muss miteinander spielen. In einem Team, oder? Wenn man in einer etwas grösseren Küche ist, ist man ja nicht allein. Das muss aufeinander abgestimmt sein. Der, der die Soße macht, der, der Beilagen macht, der, der die kalte Küche macht. Und man muss Freude haben, um doch etwas Gutes zu kochen, oder? Weil die Leute merken sofort, wenn das Essen uninspiriert ist.
Du bist Köchin. Du warst vorher noch Schulabbrecherin, später bist du Forscherin geworden, hast an der Uni gearbeitet, dann Firmengründerin. Das sind alles sehr unterschiedliche Sachen, hat man Eindruck. Gibt es irgendetwas, das sich wie einen roten Faden durchzieht?
Ja, die Leidenschaft. Okay. Ich habe alles extrem leidenschaftlich gern gemacht oder mache leidenschaftlich gern. Und es sind alles Sachen, die ich auch gestalten und auch etwas bewirken konnte. Und das ist mir eigentlich immer wichtig gewesen, etwas zu machen, was ich gerne mache, was ich mit viel Herzblut mache, aber auch kann mitgestalten und mitwirken.
Was ist denn heute dein Job, ganz kurz, neben dem Gemeinderätin sein?
Ich bin im Teilzeitpensum am Stadtspital Zürich, also Trümliweit, und dort in der Unternehmensentwicklung, leite zum Beispiel das Programm Stärkung Pflege, wo es um die Umsetzung der Pflegeinitiative geht. Ich habe noch eine Firma, wo ich Kantone, Gemeinden, Spitäler, Kliniken berate, immer im politischen Kontext. Ich unterrichte Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik und bin eben im Gemeinderat.
Jetzt hast du schon zweimal das Wort Eigeninitiative gebraucht und ich weiss, dass dir das sehr etwas Wichtiges ist. Warum?
Warum? Weil ich glaube, dass Eigeninitiative so viel zustande bringt. Also es gibt kaum all die Restaurants, all die Bars, all die Clubs, Theater, Regieblick, Blumenläden, Coiffeur, Läden, wenn es keine Eigeninitiative gibt. Und darum ist mir das extrem wichtig und dass man das eben nicht abwürgt oder verhindert, sondern eher unterstützt oder mindestens frei entfalten lässt.
Da merkt man jetzt eben auch deine Verbundenheit mit dem Gewerbe, namentlich auch mit dem Kleingewerbe. Das ist ja so. Das ist etwas, was dir jetzt auch im Wahlkampf sehr wichtig ist.
Ja.
Was gibt es da einen Dreh dazu? Weil du bist ja eigentlich der Grossteil von deinem Leben Angestellte gewesen.
Ja, das stimmt, aber ich komme das natürlich mit über, auch von meinen Eltern. Meine Mutter war Coiffeuse. Aber ich rede auch mit allen. Also, wenn ich zum Coiffeur gehe, rede ich mit meinem Coiffeur oder mit meinem Blumenhändler oder vom Markt mit dem, wo der Marktstand hat. Und ich finde einfach, das Gewerbe ist das Rückgrat von unserer Stadt, auch das Gastgewerbe. Es bietet Arbeitsplätze, es bietet Ausbildungsplätze für junge Menschen. Und es bietet viel Lebensfreude und Vielfalt für die Stadt.
Würdest du sagen, dass heute das Gewerbe ein bisschen eingeschränkter ist, als es sollte sein, in deinen Augen?
Ja, ich finde, sie werden schon mit unnötigen Vorgaben gegängelt. Das ist so. Also, was mir da die Gastronomen erzählen, ich bringe immer das gleiche Beispiel, eben, dass man, wenn man Lampion aufhängen will, im Gartenrestaurant eine Bewilligung nötig ist. Oder für die Aussenbestuhlung muss es ganz genau sein, wo genau. Das ist während Corona ein bisschen aufgelockert worden. Ja, genau. Und es ist ja nichts passiert, Schlimmes. Also, das zeigt, es gab eben auch mit weniger Vorgaben. Und ich finde, das sollte man einfach zulassen.
Drogenpolitik ist eins auch von deinen Herzensthemen, die dir sehr wichtig ist. Du hast schon früh jetzt die aufgekommene Drogenproblematik namentlich bei der Bäckerlage wieder aufgebracht, politisch thematisiert. Was würdest du anders machen?
Also ich kenne ja Drogenpolitik schon sehr lange. Ich habe natürlich die ganze Platzspitze letzte Zeit.
Du hast ja dort auch mal in einem Projekt geschafft.
Ja, ich habe dort mal in einer Institution für Drogenkonsumierende geschafft, wo sie den Platzspitze geschlossen haben. Also es hat mich auch sehr geprägt, die Zeit. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen verloren in dieser Platzspitzzeit. Also das war ja damals in den 90er Jahren ja wirklich sehr da gewesen. Und ich habe im Sansibar Josef, ich habe ja genau eigentlich in dieser Gegend geschafft, zumal, wo man halt sehr fest konfrontiert war mit dem. Und jetzt haben wir eine neu aufkeimende Drogenszene, offene Drogenszene bei der Bäckeranlage und rundherum. Und wir haben schon letzten Sommer darauf hingewiesen, dass es dort ein Problem gibt. Und man hat vom Stadtrat her zurückgemeldet, man hätte es im Griff. Und dann ist das jetzt aber eskaliert und erst auf politischen Druck. Wir haben dort Vorstöße gemacht im Gemeinderat.
Mir ist die FDP.
Mir ist die FDP, genau. Aber auch die Medien haben das Thema aufgenommen, oder? Und dann hat jetzt die Politik reagiert, also der Stadtrat reagiert. Und der Stadtrat Raphael Golta schlägt ja jetzt einen Triage- und Konsumraum für Auswärtige vor, da hinten beim Sil City. Mhm. Und das, glaube ich, ist nicht die richtige Lösung oder mindestens ein klein gewagtes Experiment.
Das ist ein bisschen weit weg von der Bäckerei.
Es ist einerseits weit weg und dort ist dann die Gefahr, entweder die Leute gehen gar nicht dorthin, weil das ist Fussweg, gute 40 Minuten, würde ich sagen. Oder die ganze Szene verschiebt sich mit. Oder dort hast du noch Klopstockwiese, wunderschön, um sich auszubreiten. Und so, das finde ich das eine. Und das andere finde ich aber auch, man hat immer gesagt, das ist auch eine Errungenschaft aus den letzten 30 Jahren Drogenpolitik, die Stadt Zürich macht es nicht allein. Mhm. Sind ja über die Hälfte von diesen Drogenkonsumenten sind nicht aus der Stadt Zürich. Und man hat dort eben auch zur Platzspitze und Letterzeit, hat man irgendwann mal gemerkt, man muss mit den Gemeinden zusammen das Problem lösen. Und jetzt, wenn man so einen Raum macht, wo auswärtige Drogenkonsumenten können hingehen, konsumieren, auch in kleinsten Mengen dealen, dann glaube ich, dass das eine Sogwirkung kann entfalten, dass es dann noch mehr Leute in die Stadt zieht.
Ja, und das ist ja damals im Plattspitz genau so gewesen.
Das ist genau so passiert, genau. Und das erstaunt mich auch ein bisschen, weil ein paar Wochen vorher, bevor die Ankündigung gekommen ist, über den neuen Triage- und Konsumraum, hat das Sozialdepartement sich ganz klar gegen einen Konsumraum für auswärtige Drogenkonsumenten ausgesprochen und jetzt 180 Grad gedreht.
Also du sagst, Drogenpolitik auch über die Stadtgrenzen rausdenkt. Und das ist ja auch ein Credo, das sonst für dich in der Politik ein bisschen gilt, dass man auch über Parteigrenzen zusammenarbeiten soll.
Ja, das ist mir sehr wichtig, oder? Nicht nur Parteigrenzen, sondern vor allem ideologische Grenzen hinweg. Dass man möglichst Lösungen findet, wo halt auch ein Kompromiss sind. Und in einem Kompromiss gibt jeder ein bisschen etwas auf, aber gewinnt auch etwas. Und das vermisse ich in der letzten Zeit, dass man nicht mehr so Kompromiss anbringt. In der Drogenpolitik wäre das auch so. Ich meine, das Vier-Säulen-Prinzip heisst Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression. Das heisst, es braucht auch dort mehr Repression, also mehr Wegweisungen, mehr Polizeipräsenz in den Areal, wo sich die offene Drogenszene bildet. Und das heisst aber nicht, dass man nicht Hilfsangebote macht.
Also, die vier Säulen Drogenpolitik, etwas, was tatsächlich eben durch die Zusammenarbeit damals in den 90er Jahren von der SP und von der FDP hat können ausgerollt werden und dann eigentlich das Beispiel geworden ist für das ganze Land. Ich möchte noch ein paar, gegen den Schluss her, noch ein paar politische Stichworte aufnehmen von dir dort. Kurz einen kleinen Positionenabriss bekommen. Das erste Mal Kinderbetreuung, Kita, ist auch etwas, das dir wichtig ist. Ein Vorstoss eingereicht, der einen radikalen Systemwechsel soll bewirken. Radikal ist auch nicht etwas, das sonst zu der FDP passt. Nichtsdestotrotz, was möchtest du? Kurzabriss, was ist dort dein Ziel?
Mein Ziel oder das Radikale daran ist wirklich ein Systemwechsel. Und zwar, dass man Betreuungsgutscheine einführt, wo die Eltern in irgendeiner Kita einlösen können, die sie wollen. Und dass die Subvention direkt zu den Eltern geht und nicht mehr die ganz verschiedenen Stränge über Kitas und die Eltern müssen etwas beantragen und so, mega kompliziert und intransparent, sondern ein einfaches System, wo die Eltern eine grössere Wahlfreiheit haben und auch die Kitas mehr Wahlfreiheit haben, nämlich ihr Angebot nach den Eltern auszurichten und nicht nach den städtischen Vorgaben.
Zwei Themen, die im Wahlkampf sicher wichtig sein werden oder auch schon sind, Wohnen und Verkehr. Zuerst zum Wohnen. Anerkennst du auch als bürgerlich politisierende Frau die Wohnungsnot in der Stadt?
Es ist sehr, sehr schwierig, eine Wohnung zu finden in der Stadt. Ich habe das selber erlebt. Ich musste aus meiner Wohnung raus, weil sie umgebaut worden ist. Und ich bin also wirklich fast verzweifelt. Das ist eine der schlimmsten Zeiten von meinem Leben, wo ich dort eine Wohnung suchen musste. Und das ist jetzt nicht besser. Und das ist schon vor 35 Jahren ein Problem gewesen. Ich bin noch auf die Strasse gegangen, an Demos, wo man wo Wohnungen gerufen hat. Heute würde ich sagen, wo Wohnungen wo. Und was sich einfach zeigt, ist 35 Jahre rot-grüne Politik. Und das Problem ist nicht kleiner geworden, sondern ich habe sogar das Gefühl, es hat sich verschärft. Das heisst, sie haben nicht die richtigen Rezepte.
Velo, Verkehrspolitik. Dort sagst du, sagst selber viel mit dem Velo unterwegs oder hauptsächlich mit dem Velo unterwegs. Und trotzdem findest du, das Gewerbe muss aber auch genug Parkmöglichkeiten haben. Da würden viele sagen, das ist auch ein Widerspruch.
Nein, überhaupt nicht. Also ich fahre viel Velo, das ist so. Ich fahre auch ÖV, ich fahre auch mal Auto. Und ich finde eben, es muss alles Platz haben in der Stadt. Es muss eine Verkehrspolitik sein, die allen nützt. Und das heisst eben auch, dass es Parkplätze braucht. Ich kenne das eben auch aus dem Coiffeurladen, wo ich immer hingegangen. Dem machen die Velovorzugsrouten. Ich bin total dafür, dass man sichere Velowege braucht. Ich profitiere sehr viel davon, dass man das immer sicherer gemacht hat in den letzten Jahren. Aber dann werden mit dieser Velovorzugsroute gerade mal noch ein paar Parkplätze wegrasiert. Und das ist für so ein Geschäft ein Problem, weil seine Mitarbeitenden wohnen nicht in der Stadt. Und seine Kundinnen sind auch nicht alle aus der Stadt. Und dann hat so ein Gewerbe wirklich ein Problem.
Etwas, was auch ein Problem war, ist die Gratis-Mentalität, die der Stadt um sich greift. Jetzt vor kurzem haben wir gerade abgestimmt darüber, dass eben auch ein VBZ-Billett oder das Jahresabo soll günstiger werden. Die Gratis-Mentalität ist etwas, was dich eher nervt. Was ist die Alternative?
Die Alternative ist eine faire Tarifierung, sage ich jetzt mal, oder? Ich finde, man kann schon sagen, dass es vielleicht für gewisse einkommensschwache Leute Vergünstigungen gibt. Da kann man total dafür sein. Aber gratis ist irgendwie, also, gratis ist es ja nicht. Es zahlt ja jemand. Also, wir zahlen das mit unseren Steuergeldern. Und das ist die Mikrokassiererin genauso wie die Millionärin. Darum stört mich das gratis. Ich finde, ein faires Pricing würde mehr bringen.
Okay, wir schliessen da ab. Sehr spannend. Meine letzte Frage wäre, wo tut man dich, wenn man dich zufälligerweise will treffen, wo kann das am ehesten passieren in der Stadt?
Entweder auf dem Markt am Helvetiaplatz, dort bin ich viel, oder im Rathaus.
Okay, dort verbringe ich, das ist ja nicht so zufällig.
Nein, dort verbringe ich sehr viel Zeit. Am Idaplatz bin ich viel und sonst auf dem Velo.
Okay, auf dem Velo ist noch schwierig, mit dir zu sprechen, ja. Aber ja, man kann es ja mal versuchen. Okay, das war der Stadt-Podcast mit der Marita Verbali. Lieben Dank.
Danke
und viel Glück, Kraft und Spass im Wahlkampf. Die nächste Ausgabe vom Stadt-Podcast kommt am 28. Oktober. Abonniert uns auf euren Kanal, stellt das Glöckchen einstellen, dass ihr auch hört, wenn der nächste kommt. Der nächste ist nämlich mit dem Pepperim Aftili in Kempen als Präsident der FDP-Stadtpartei. Dann am 28. Oktober lernen wir ihn kennen als Kandidat für das Stadtpräsidium. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen und guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht.